Das Leben ist kein Ponyhof? Warum eigentlich nicht? Zeit für mehr soziale Gerechtigkeit. Willkommen beim Podcast des SOVD in Niedersachsen. Und hier sind Ihre Moderatorinnen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Kein Ponyhof. Mein Name ist Stefanie Jekel, ich bin die Pressesprecherin des SOVD in Niedersachsen. Mir gegenüber sitzt wie immer Katharina Lorenz, meine geschätzte Kollegin für Sozialrecht und Sozialpolitik. Hallo Katharina.
Hallo Steffi.
Ja, heute sprechen wir über ein Thema, das vor allen Dingen in erster Linie Frauen betrifft. Mhm. Und zwar völlig unabhängig vom Alter, ob alt oder jung. Es geht nämlich um das Thema Brustkrebs.
Genau.
Genau. Die Betroffenen haben ja, ne, wenn du die Diagnose bekommst, ist das ja erstmal ein Schock, ne? Dann geht's weiter mit der Behandlung, mit Chemooperationen, anderen Therapien. Also da ist ja, ne, viel im Kopf bei den Betroffenen auch, was sie tun müssen, ne? Angst, Schock, all das. Wie das genau aussieht, besprechen wir dann mit unserem heutigen Gast.
Genau.
Die ja nachher zu uns ins Studio dazustößt. Ich weiß aber auch aus dem, was du oder die Kolleginnen und Kollegen immer so erzählen, dass betroffene Frauen, die Brustkrebs haben, sich auch viel mit Krankenkassen oder Ämtern und Behörden irgendwie rumschlagen müssen.
Auf jeden Fall.
Und deswegen kommen viele von ihnen natürlich auch während der Erkrankung oder nach der Erkrankung zu uns in die Beratung, weil sie unsere Unterstützung brauchen.
Genau.
Ne, so wie unserem heutigen Fall, den du mitgebracht hast, wo wir mal zeigen, wie es leider auch mal wieder laufen kann und wo so die Schwierigkeiten und die Stolpersteine liegen können und vielleicht auch, worauf man so ein bisschen achten könnte, wenn man selber betroffen ist.
Genau.
Dann leg mal los.
Genau. Also in die Beratung kam die Frau Berger, 52 Jahre alt und sie hatte eine Krebserkrankung und betroffen war die Brust und ein Eierstock.
Okay.
Und du sagtest ja schon, bei so einer Brustkrebserkrankung können natürlich vielfältige Probleme halt dann einfach auch mit Leistungsträgern entstehen. Ne? Mhm. Also Rentenversicherungsträger zum Beispiel wegen Erwerbsminderungsrente, Krankenkasse, wegen Krankengeld, Grad der Behinderung. Also ganz, ganz vielfältige. Ja. Und bei ihr war es jetzt aber so, dass sie ein Problem mit der Krankenkasse hatte, weil ihre Gynäkologin eine Therapie vorgeschlagen hatte und einen Antrag bei der Krankenkasse gestellt hatte auf Kostenübernahme für dieses Medikament.
Ja. Also das heißt, sag nochmal was zu ihrem gesundheitlichen Zustand. War sie irgendwie gerade frisch diagnostiziert oder wie
also es war tatsächlich
so?
Bei ihr dramatisch. Sie war wirklich schwer erkrankt, also auch schon im fortgeschrittenen Stadium und hatte halt auch schon drei Chemotherapien hinter sich, also mehrere. Von daher ging es ihr halt richtig, richtig schlecht, ja. Es ging ihr wirklich nicht gut.
Also die Chemos haben nicht geholfen.
Genau, also das ist halt einfach so gewesen, dass der Krebs dann zurückgekehrt ist und also ihr ging es wirklich nicht gut und deswegen hatte diese Gynäkologin halt auch gesagt, okay, die Standardtherapien sind jetzt im Grunde halt eigentlich soweit ausgeschöpft, aber es gibt da ein neues Medikament und da erhoffe ich mir zumindest halt einfach ein besseren Verlauf der Erkrankung, also inwiefern eine Heilung möglich gewesen wäre, das konnte sie so nicht sagen, aber zumindest halt tatsächlich ein Stillstand der Krankheit.
Ja,
zumindest.
Weil das war mit Chemo und Bestrahlung und also das war das nicht mehr zu erreichen. Also wie sagt man, war sie austherapiert sozusagen?
Ja, so mit den Standardtherapien, mit den normalen Therapien, genau so. Und deswegen, wie gesagt, dieses Medikament.
Mhm.
Und also das heißt also
guck mal auf deinen Zettel, weil ich weiß, es ist quasi unaussprechlich, aber sag es einmal.
Ich kann es wirklich kaum aussprechen. Mirvetuximab soravtansin. So.
Okay, aber du hast eine Abkürzung dafür, ne?
Also es gibt
ne?
den Handelsnamen und der ist Elahere.
Elahere.
Ja,
okay,
genau.
Elahere können wir uns
Elahere
merken,
Elahere können wir uns, glaube ich, merken, genau. Und es war zumindest so, also wie gesagt, die Gynäkologin sagte, also sie sieht eine realistische Chance, eine sehr gute Chance, dass man die Krankheit zumindest halt verlangsamen könne. Mhm. Möglicherweise sogar aufhalten. So.
Okay.
Und das hatte dann die Frau Berger über die Gynäkologin halt beantragt bei ihrer zuständigen Krankenkasse.
Warum musste sie das beantragen? Weil normalerweise ist es ja so, die Ärztin verschreibt ein Medikament, dann gehst du in die Apotheke und holst dir das.
Genau, und das war jetzt hier so, dass das relativ neu war. Also die EMA, die Europäische Medikamentenaufsichtsbehörde, hatte das auch schon zugelassen für den europäischen Markt. In Amerika gibt es das schon ein bisschen länger. Und da gab es so verschiedene Voraussetzungen, unter denen halt dieses Medikament tatsächlich dann auch verschrieben werden kann. Und deswegen braucht es halt vorher im Grunde eine Kostenübernahme über die Krankenkasse. Das kann manchmal passieren. Das ist bei einigen Dingen, das musst du halt vorher bei der Krankenkasse beantragen.
Ach so, weil das aus der Standardversorgung, aus der aktuellen irgendwie rausfällt.
Genau, okay. Genau. Und das hatten die, wie gesagt, gemacht. Und die Krankenkasse hatte relativ schnell abgelehnt.
Weil zu teuer oder?
Nö, sie haben schon gesagt, ja, es ist ein zugelassenes Medikament.
Ich wollte gerade sagen, wie können die ablehnen, wenn die EMA gesagt hat, ja, das ist zugelassen? Weil und die lassen ja erst, oder? Die lassen doch erst zu, wenn irgendwie klar ist, dass mit dem Medikament alles in Ordnung ist.
Genau.
Und das ist auch
genau
den Nutzen hat, den man sich davon erhofft.
Genau, eigentlich. Aber wie gesagt, unter gewissen Voraussetzungen. Und die Voraussetzungen waren hier eine bestimmte Form des Eierstockkrebs. Das hatte die Frau Berger, also das war tatsächlich, die Voraussetzung war erfüllt. Und die zweite Voraussetzung war, dass sie höchstens 1 bis 3 systemische Therapien hätte durchführen dürfen. Und jetzt war es bei der Frau Berger so, dass sie 3 Chemotherapien hatte, aber 2 Bestrahlungen. So, und das waren halt mehr als 3 systemische Therapien.
Okay, erklär mir da mal den Sinn. Also, weil normalerweise hätte ich jetzt gesagt, so ein Medikament kommt zum Einsatz, wenn du alles getan hast und nichts mehr offen ist. Also das verstehe ich so unter Standard, ne? Also du bist sozusagen in dem Bereich austherapiert und dann kommt dieses spezielle, sehr teure Medikament zum Einsatz. Und jetzt wird es abgelehnt, weil sie zu viele Standardtherapien gemacht hat?
Genau.
Das ist aber ziemlich irrsinnig,
oder? Das war ziemlich irrsinnig und das haben wir dann nachher halt auch tatsächlich im weiteren Verfahren dann auch moniert und haben halt gesagt, das kann ja eigentlich gar nicht sein. Dass man so fest daran macht, weil letztendlich ist es ja wichtig, dieses Medikament ist die einzige realistische Chance für sie, überhaupt im Grunde halt tatsächlich noch irgendwie einigermaßen das halt hinzubekommen.
Ja.
Und dass sich die Krankenkasse da so wahnsinnig drauf gestützt hat, das war für uns tatsächlich eine falsche Entscheidung.
Ja.
Genau. Und so sind wir dann halt auch in die Verfahren gegangen.
Ja, also wenn du sagst Verfahren, also ne, ist so, also der Antrag, den sie mit ihrer Ärztin gemacht hat, wurde abgelehnt. Das heißt, sie ist zu uns gekommen.
Ja.
Und wir haben Widerspruch eingelegt, nehme ich an.
Wir haben Widerspruch eingelegt. Ja. Das heißt, wir sind ins Widerspruchsverfahren gegangen und im Widerspruch haben sie auch abgelehnt.
Okay. Mit der gleichen Begründung oder? Ja. Weil was steckt dahinter? Das ist so teuer.
Ja, wahrscheinlich halt tatsächlich wirtschaftliche Gründe dann in dem Moment. Ne, so, und einfach lapidar halt, nö, unserer Auffassung nach ist das halt eine Grundvoraussetzung.
Ja.
So, das hat die EMA halt auch gesagt und deswegen stützen wir uns da jetzt drauf. Und das war natürlich problematisch, weil ich sag mal so, sie war ja dringend drauf angewiesen. Und hier spielte die Zeit natürlich auch eine große Rolle. Das heißt, wir hatten halt einfach den zeitlichen Druck und haben gesagt, okay, was machen wir jetzt? Jetzt können wir eigentlich nur noch ins Klageverfahren gehen.
Ich wollte gerade sagen, aber das zieht sich ja Jahre.
Genau, und das zieht sich halt einfach. Also haben wir erstmal Klage erhoben im Hauptsacheverfahren, haben aber zusätzlich noch ein einstweiliges Rechtsschutzverfahren eingelegt.
Okay, erklär mal, was das ist, bitte.
Das ist im Grunde halt ein Verfahren, wenn Eilbedürftigkeit vorhanden ist. Das heißt, dann muss im Grunde das zuständige Sozialgericht in relativ kurzer, sehr, sehr kurzer Zeit entscheiden.
Ja.
Und du brauchst halt einen Anordnungsanspruch. Das heißt, es muss zumindest eine realistische Chance bestehen, dass im Grunde tatsächlich diese Leistung dir gewährt wird, ne, so grundsätzlich.
Also es darf nicht total absurd sein.
Sein, weil das Sozialgericht prüft auch tatsächlich nicht im Einzelnen ganz genau, sondern prüft nur die Wahrscheinlichkeit, dass der Anspruch bestehen könnte. Und dann braucht man eine Eilbedürftigkeit. Und das ist immer dann der Fall, wenn wir tatsächlich nachweisen können, dass wir hier entweder aus finanziellen Gründen gibt es da halt irgendwie was, dass oder aber bei ihr hier aus medizinischen Gründen. Das heißt, dass wirklich die Gefahr eigentlich droht, dass sie während des Klageverfahrens verstirbt, weil sie die Leistung nicht bekommt. Also es ist schon sehr, sehr dramatisch und das war ja bei ihr auch so. Und deswegen haben wir, wie gesagt, einstweiliges Rechtsschutzverfahren dann angestrengt.
Okay. Stimmt das, wenn man so ein einstweiliges Rechtsschutzverfahren macht, dass das Risiko besteht, dass, wenn das dann im sogenannten Hauptsacheverfahren anders entschieden wird, dass die Betroffenen dann die Leistung zurückzahlen müssen?
Das ist immer das Risiko, was besteht,
ne? Ja.
Also normalerweise ist es eigentlich schon so, dass im Hauptsacheverfahren halt nicht anders entschieden wird, aber es bleibt ein kleines Restrisiko.
Ja.
Und das kann tatsächlich dann bedeuten, dass möglicherweise dann die Frau Berger auf den Kosten möglicherweise sitzen bleibt, wenn im Hauptsacheverfahren das Sozialgericht nicht tatsächlich halt positiv
aber
entscheidet.
Kommt bei uns eigentlich so gut wie nie
vorne. Extremst selten,
ja.
Ganz, ganz selten, genau.
Naja, weil die Kolleginnen und Kollegen, die haben ja schon einen Plan von dem,
genau,
was sie machen. Das
genau.
sind ja JuristInnen.
Wir prüfen das ja schon ganz
genau.
Ganz genau.
Genau.
Und letztendlich muss man aber hier auch tatsächlich sagen, ihr blieb ja gar keine andere Chance. Also sie musste dieses finanzielle Risiko also es ging im Grunde tatsächlich um Leben und Tod.
Ja.
Das muss man ganz so zugespitzt sagen. Das ist auch tatsächlich realistisch gewesen. Und von daher war klar, da hat sie auch gesagt, das ist mir jetzt völlig egal.
Mhm.
Also ich muss das jetzt hier irgendwie durchziehen, weil das ist die einzige Chance, die ich halt überhaupt noch habe.
Ja.
Und ich denke jetzt nicht halt, was in 2 Jahren oder 3 Jahren ist, wenn das Hauptsacheverfahren durch ist.
Ja.
Das interessiert mich jetzt nicht.
Ja.
Dann haben wir halt gesagt, okay, die und die Voraussetzungen liegen unserer Auffassung nach vor. Und wir können halt einfach auch nicht nachvollziehen, warum die Krankenkasse hier tatsächlich auf diese seltsame Voraussetzung 1 bis 3 Standardtherapien halt besteht. Weil es ist die einzige aussichtsreiche Behandlungsmöglichkeit mit dem Medikament.
Mhm.
Und von daher darf diese Voraussetzung hier überhaupt gar keine Rolle spielen.
Okay.
Und das Sozialgericht hat sehr, sehr schnell entschieden. Klar, es war ja eine Eilentscheidung.
Ja, ja.
Also innerhalb von 4 Wochen hatten wir dann den positiven Bescheid. Genau.
Oh, super. Ja.
Das heißt, das Sozialgericht hat tatsächlich die Krankenkasse vorläufig verpflichtet, dieses Medikament tatsächlich auch zu bezahlen, sodass Frau Berger sofort im Grunde halt auch mit der Behandlung anfangen konnte und beginnen konnte.
Oh, super.
Und im Grunde hat uns das Sozialgericht halt auch Recht gegeben, was diese 1 bis 3 systemischen Therapien angeht, weil sie sagte, naja, die EMA hat ja einfach nur die Studienlage zugrunde gelegt. Das heißt, sie haben halt geguckt, wann kann dieses Medikament zugelassen werden. Und sie hatten aber im Grunde halt in dieser Studie, wo man geschaut hat, ist das im Grunde tatsächlich ein Medikament, was medizinisch notwendig sein kann bei bestimmten Krebserkrankungen, haben sie ausschließlich Frauen gehabt, die 1 bis 3 systemische Therapien durchlaufen haben.
Achso, also das heißt, war quasi keine Voraussetzung, sondern das war halt einfach in der durchgeführten Studie so.
Genau, das war einfach so. Und das war jetzt so, dass das kann im Grunde halt nur auf die vorhandenen Studiendaten kann man das zurückführen, aber nicht im Grunde halt darauf, ob dieses Medikament tatsächlich nicht dann trotzdem halt für Frauen verschrieben werden kann, die mehr als diese 3 systemischen Therapien.
Ja, naja, und die Gynäkologin hat ja gesagt, das könnte funktionieren.
Hat ganz klar gesagt,
könnte
funktionieren. Und wie gesagt, andere Standardtherapien, sie war ja austherapiert.
Mhm.
Und und das war natürlich gut. Also sie hat dann gleich angefangen und sie sagte dann halt, sie kam dann auch nochmal wieder und sagte, also es war dann tatsächlich so, dass nach 3 Anwendungen zumindest schon mal ein positiver Lichtblick da war.
Okay.
Also die Gynäkologin hatte schon gesagt, die Therapie schlägt an.
Mhm.
Und sie war da jetzt ganz positiv gestimmt. Und wie gesagt, momentan läuft noch das Hauptsacheverfahren.
Ja.
Da wissen wir halt nicht, wie das im Grunde letztendlich dann halt endet. Aber in solchen Fällen kann tatsächlich halt ein einstweiliges Rechtsschutzverfahren wirklich ein gutes Mittel sein, um schnell halt tatsächlich auch eine Kostenübernahme zu erreichen.
Ja.
Und das war jetzt wirklich halt eine sinnvolle Geschichte. Ja.
Ja. Naja, und vor allen Dingen ist ja auch irgendwie wichtig, ich glaube, wie soll das Sozialgericht jetzt noch negativ entscheiden, wenn es schon positive Schritte gibt bei der Therapie? Das wäre ja auch irgendwie sehr seltsam.
Ja,
ne?
Das wäre dann schon seltsam.
Wenn man jetzt schon sagen kann, es hilft, dass sie dann sagen, das lassen wir mal sein.
Genau,
das glaube ich
also
auch
das wäre jetzt sehr unwahrscheinlich, ne? Weil wie gesagt, also dass sie jetzt vollständig geheilt wird, das weiß man nicht.
Ja.
So, ne? Darum geht es, glaube ich, aber auch gar nicht. Ne? Und Frau Berger sagt ja auch, es ist mir wichtig, dass die Erkrankung zumindest halt aufgehalten werden kann, verlangsamt wird. Und jedes Jahr, was ich halt mehr habe, ist natürlich halt irgendwie ein Geschenk.
Unbedingt.
So.
Ja.
Bei so einer schweren Krebserkrankung und von daher glaube ich,
Ja, sehr gut. Konnten wir viel erreichen für Frau Berger, würde ich sagen.
Ja, es war auf jeden Fall dann doch eine sehr positive Geschichte und wie gesagt, dann halt auch relativ fix alles dann und genau.
Ja, na dann bin ich ja mal gespannt, wie das Sozialgericht entscheidet.
Ja.
Irgendwann mal, ne?
Irgendwann mal, genau.
Super, ich danke dir sehr für diesen Fall, Katharina, der mal wieder zeigt, ne, aufgeben ist nicht, ne, hartnäckig bleiben lohnt sich auf alle Fälle.
Auf jeden Fall.
Dann kommen wir zu unserer heutigen Zahl des Tages.
Zahl des Schreckens oder der Hoffnung? Das ist unsere Zahl zum heutigen Thema.
So, habe ich dir eine Zahl mitgebracht, die da lautet 74.500. Und ich glaube, das ist sehr einfach.
Wieder sehr einfach, das ist genau. Ich muss dich nicht raten, genau. Erkranken jedes Jahr an Brustkrebs?
Richtig. Du hast gespickt auf meinem Zettel.
Ja klar, ohne Brille kann ich gar nicht sehen.
Ach so, okay. Ja stimmt, das ist ein bisschen weit weg, ne? Ja tatsächlich, also 74.500 Frauen erkranken jährlich an Brustkrebs und ich finde, das ist eine krass hohe Zahl.
Ja, ich habe neulich auch mal gelesen, dass tatsächlich Brustkrebserkrankungen wirklich prozentual echt zugenommen haben. Also auch gerade jüngere Frauen.
Ja, ja.
Ne? Also die Zahlen sind nicht irgendwie rückläufig.
Nee. Also ich habe jetzt keine Zahl, ne, wie die Steigerung war
in den
vergangenen Jahren.
Nee, aber schon heftig.
Aber das ist schon, also sehr, sehr viel, muss man definitiv sagen.
Ja.
Deswegen, ne, auch unser Appell nochmal, immer schön zur Vorsorge gehen, selbst abtasten, wichtig, wichtig.
Genau.
Ne? Und wenn irgendwas Verdächtiges da sein sollte, sofort zum Arzt.
Ja.
So. Aber darüber sprechen wir bestimmt auch gleich nochmal mit unserem heutigen Gast. Ich freue mich.
Ich mich auch.
Wir freuen uns, dass sie den Weg zu uns gefunden hat. Heute bei uns zu Gast.
Martina Scherle von den Pinken Zitronen in Hannover. Hallo Martina, herzlich willkommen bei uns.
Ganz genau. Danke, dass ich hier sein darf. Hallo.
Hallo.
Martina, schön, dass du da bist. Wir haben ja schon so ein bisschen, also Katharina und ich haben schon über einen Fall gesprochen und ne, das Thema Brustkrebs so ein bisschen gestreift, aber natürlich in erster Linie auch mit unserem Thema Sozialberatung und da geht es ja auch um rechtliche Sachen, um Anträge und Widersprüche und so. Und wir wollten jetzt nochmal jemanden einladen, der uns das Ganze so ein bisschen aus betroffenen Sicht schildert. Und du bist ja im Vorstand der Pinken Zitronen und das ist natürlich, muss ich sagen, ein lustiger Name, aber ihr habt ja auch ein ernstes Anliegen. Ihr seid ein Verein, eine Selbsthilfegruppe aus Hannover und sagt doch mal, was ist euer Auftrag?
Ja, unser Auftrag, den haben wir quasi 2017 bekommen. Zwei unserer Gründerinnen, Nicola Jahnke-Siche, unsere erste Vorsitzende und Wiebke Mrowka, die wurden seinerzeit angesprochen, ob sie nicht ein Angebot für jüngere an Brustkrebs erkrankte Frauen in und um Hannover gestalten wollen, ein Selbsthilfeangebot, weil es einfach für die jüngeren Frauen, wir haben das mal so eingegrenzt, Altersklasse 20 bis Ende 40, Anfang 50, weil es für diese in dem Sinne noch kein Angebot gab und ja auch die Gesellschaft oder man meint, dass Brustkrebs ja jüngere Frauen gar nicht so sehr betrifft, was einfach so nicht ganz korrekt ist, das Gegenteil, wie wir in den letzten 8 Jahren erfahren durften. Genau.
Ja. Okay. Was macht ihr denn alles so für die jungen Frauen? Also ich habe mal bei euch auf der Internetseite ein bisschen geguckt, wir verlinken die Seite auch in unseren Shownotes und ihr macht ja wahnsinnig viel.
Ja, wir machen tatsächlich wahnsinnig viel.
Ja.
Das liegt uns ja auch am Herzen, weil der junge Mensch an sich ja auch in der Regel sein Leben gerne mit vielen Dingen füllt. Also in erster Linie ist uns erstmal wichtig, dass wir aufzeigen, dass man auch als an Krebs erkrankte oder von Brustkrebs Betroffene während oder nach der Therapie immer noch am Leben teilhaben kann und möchte und darf. Und dass das auch kein Problem ist, weil viele Menschen, die da noch keine Berührungspunkte haben, häufig denken, wenn da jetzt jemand in Chemotherapie ist, dann ist der ans Bett gefesselt oder eben wirklich schwerst krank. Man ist auch schwer krank oder jeder durchläuft es anders, aber tatsächlich gestaltet sich das sehr verschieden und viele von uns sind noch mit Glatze oder Mütze oder Perücke schon wieder in vielerlei Form aktiv geworden. Um einfach, der Chemotherapie oder den Nebenwirkungen anders begegnen zu können. Und wir wollen eben einfach Farbe und Licht und Leben in den Therapiealltag der betroffenen Frauen bringen, aber haben natürlich auch noch ganz viele andere Ansätze, wie man das so als Selbsthilfegruppe oder auch andere Förderstellen auch eigentlich zum Ziel hat.
Also das heißt, ihr habt auch schon Gesprächsangebote?
Ja.
Ja.
Ja. Mhm. Es war ein bisschen schwer. Ich muss gerade mal überlegen, wie man das so am besten sortieren kann. Mhm. Also du hattest ja auch gefragt, um da vielleicht noch mal anders aufzurollen, was hast du eingeleitet? Der Name sei ja recht witzig.
Genau, also es ist ja ein lustiger Name eigentlich.
Ist auch ein Stück weit pinke Zitronen. Mhm. Da kommen die Leute auf und zu, pinke Zitronen, was meint ihr denn damit?
Ja.
Und genau das ist auch das Schöne, dass man so mit den Menschen ins Gespräch kommen kann, weil sowohl das Thema Krebs als auch das Thema Brustkrebs, die weibliche Brust gehört mit zum Intimbereich. Mhm. Sind also zwei ein Stück weit Tabuthemen oder geschützte Bereiche, über die eigentlich nicht so gerne in der Öffentlichkeit gesprochen wird.
Mhm.
Und das ist schon mal etwas, was dann ein gesprächsfördernder Faktor ist. Und die Wiebke und die Nicola, die haben sich damals tatsächlich, sind die auf diesen Namen gekommen. Und das entspringt einer Kampagne aus den USA seinerzeit. Und da habe ich euch auch ein Bild mitgebracht, das kann ich gleich nochmal zeigen.
Ja.
Das ist zwar ein bisschen unscharf, aber um sich das nochmal vorstellen zu können. Also im Grunde war das eine Charity-Kampagne, die eine Dame ins Leben gerufen hat, die ihrer Doktorarbeit entsprang, wo sie halt sich mit dem Thema Brustkrebs und Brustkrebsaufklärung und Erkennung sich damit befasst hat und eben auch überlegt hat, wie man das am besten den Menschen nahebringen kann. Und das sind eben beispielsweise Zitronen, die man sich vorstellen kann, dass sie wie die weibliche Brust sind. Über Zitronen lässt sich leichter reden als über die weibliche Brust.
Ja.
Und wenn ihr euch vorstellt, ihr schneidet ein paar halbe Zitronen auf oder stellt euch eine Zitrone in einem Eierkarton vor, dann sehen die alle von oben verschieden aus, obwohl es alles die gleichen Früchte sind.
Ja.
Und so eben auch die verschiedenen weiblichen Brüste. Und anhand dieser Veränderungen von Zitronen, ob das Farbe, ob das Verhärtung, Knubbel, Dellen, dass es sich verzieht oder ähnliche Dinge sind, wurde dann das Gespräch quasi möglich, die verschiedenen Anhaltspunkte zusätzlich zu, ich taste vielleicht einen Knoten, mal aufzuzeigen, was alles so Zeichen für Brustkrebs sein können, um die Früherkennung zu fördern. Also eben Enttabuisierung, Awareness, Aufklärung, Aufruf zur Früherkennung. Ne? Wir bei den pinken Zitronen haben auch auf unserer Homepage, habt ihr vielleicht auch gesehen, oder auf manchen Logos, den Aufruf, keep calm and please check your lemons.
Genau. Sollte sich jeder mal angucken.
Wenn du regelmäßig deine Lemons checkst, fühlst, Ideen hast, was Veränderungen sein können, dann wird es früh erkannt und dann ist es in der Regel auch so, dass wir haben ja das große Glück, dass wir einen Krebs haben, Glück im Unglück, der sehr erforscht ist, wo es viele Behandlungserkenntnisse und Möglichkeiten gibt, dass man eben auch eine große, große Chance auf Heilung hat.
Ja. Wenn man es früher kennt. Ne?
Ja,
genau.
Ja.
Du hattest ja schon gesagt, oder das hattest du auch erwähnt, Steffi, ne? Ihr kümmert euch ja gerade auch um Frauen, die eher jünger sind. Was sind denn da so die besonderen Herausforderungen dieser Personengruppe, wenn die an Brustkrebs erkranken?
Ja, das war auch genau mit ein Auslöser, warum wir damals unsere beiden Gründerinnen damals gebeten wurden, für jüngere Frauen ein Angebot zu machen, weil, das können wir uns direkt vorstellen, die haben ganz andere Lebensthemen. Die jüngeren Frauen, ich sag mal gerade zwischen 20 und 40, haben ganz klar das Thema Familie, also die nicht alle natürlich,
aber
sehr viele das Thema Familienplanung. Und dann plötzlich soll man eine Chemotherapie machen und plötzlich geht's um das Thema Fruchtbarkeit und jetzt und kann ich jemals wieder schwanger werden? Das heißt, da werden auch Beziehungen wirklich auf die Probe gestellt. Ganz abgesehen von der eigenen psychischen Stabilität. Und dann ist immer die Frage, wie gut wird man dann beraten und begleitet? Es ist ja damals mit ein paar Prominenten, ich weiß jetzt gar nicht, ob Anastasia damit angefangen hat, aber als dann eben das Thema beidseitige Brustkrebs, Brustamputation oder Brustentfernung aufgrund der Genmutation, der Genveränderung, also des Gentestes, wie die familiäre Veranlagung ist. Die hat ja einen ganz großen Schritt getan, dass das plötzlich auch mehr über sowas gesprochen wurde.
Ich glaube, Angelina Jolie war da auch.
Angelina Jolie war da ganz vorne.
Hat die das gemacht?
Die hat sich bei der Russland
gemacht. Die hat jetzt gemacht. Die hat nicht nur drüber gesprochen, sondern sie hat es gemacht. Ne? So war das.
Die hat das gemacht, genau. Ja. Und das sind ja auch Themen, die junge Frauen noch viel mehr betreffen. Ich sag mal, wenn man irgendwann... Wo fängt alt an? Das ist auch relativ.
Na klar.
Ja. Lassen wir jetzt mal so im Raum stehen. Aber jemand, der in Rente geht, macht sich vielleicht nicht mehr ganz so viel Gedanken, gefallen zu wollen oder dem gesellschaftlichen Anspruch, dass eine Frau zwei Brüste haben muss, zu entsprechen. Wie eine junge Frau, die vielleicht gerade frisch verliebt ist oder vielleicht noch ein Kind stillen möchte oder so. Und das sind halt so diese Themen, Lebensthemen. Aber ein ganz wichtiges Thema ist auch, da kommt vielleicht der SOVD auch ins Spiel als Unterstützer und Berater grundsätzlich, aber auch vor allen Dingen für jüngere Frauen ein Stück weit die Absicherung oder Unterstützung. Welche Wege kann ich gehen? Die haben ja teilweise noch nicht mal eine Ausbildung oder ein Studium in der Tasche. Und oder noch gar nicht gearbeitet, aus welchen Gründen auch immer. Oder es sind junge, alleinerziehende Mütter, die noch nicht so lange und viel gearbeitet haben. Und gerade wenn sie dann vielleicht alleinerziehend sind mit kleinen Kindern, nur noch in Teilzeit und entsprechend begrenzt abgesichert sind oder ein begrenztes, die Ausgangssituation ist begrenzt, bevor sie ins Kranke gefallen sind. Und manche sind ja eben auch nicht so schnell wieder arbeitsfähig. Und wir wissen alle, dass Krankengeld oder Arbeitslosengeld sich aufgrund des Bruttogehalts, das man vorher eben dann hatte, berechnet. Und dann geraten viele ganz schnell in große Existenzängste. Und die jüngeren Frauen haben eben auch als Thema die Rückkehr in die Arbeitswelt irgendwann. Viele fangen viel zu früh wieder an, damit sie einfach finanziell wieder zurechtkommen.
Weil der Druck zu groß ist.
Weil der Druck groß ist. Und man meint auch manchmal, wenn man mit den Therapien durch ist und in die AHB, in die Anschlussheilbehandlung geht, wo man auch durch Sportangebote und so wirklich erstmal merklich sich dann auch besser fühlt. Ich war auch so eine, dass ich dann meinte, ach, wieder Eingliederung. 8 Wochen wurde mir empfohlen, brauche ich nicht. Ich schaffe das schon.
Na klar.
Habe ich auch geschafft. Aber nach 3 Monaten schon kam bei mir wie so ein kleiner Rückschlag. Klar. Und das geht auch vielen so, dass sie dann vielleicht auch noch mal in so ein Loch fallen. Ne? Entweder von der eigenen Belastbarkeit her oder vielleicht auch die Orientierung. Weil davor hatten wir unseren Therapieplan, den wir intensiv abgearbeitet haben.
Ja.
Und dann wird man plötzlich so, jetzt bist du durch, dann geh mal nach Hause, zurück in dein Leben.
Ja.
Und das ist halt sehr verschieden, je nach Alter. Rückkehr, das Familienmanagement wieder übernehmen oder ins Berufsleben zurückzukehren. Ach, da bist du ja wieder, jetzt bist du ja wieder die Alte. Du siehst aber gut aus. Ich habe extra bunte Farben angezogen. Ne? Das machen wir bei den pinken Zitronen sowieso gerne. Da übrigens habe ich den Begriff Pink, sind wir noch gar nicht zugekommen, fällt mir dazu wieder ein. Aber das ist dann schön, das machen wir auch gerne, Licht in unseren Alltag bringen. Aber wer sich bunt anzieht, der sieht gleich ein bisschen frischer aus.
Das stimmt. Ein
bisschen Schminken machen wir Frauen vielleicht noch. Und dann vergisst auch schnell das eigene Umfeld, dass man vielleicht trotzdem noch sehr, sehr angeschlagen ist.
Ja.
Weil die Nachwehen sind oft sehr lange oder dauerhaft anhaltend. Und da haben es einfach die jungen Menschen auch schwerer, weil als ältere Frau, sag ich mal, in den Wechseljahren oder danach, da stellen sich eh die ein oder anderen Zipperlein ein. Ne? Und von den jungen Frauen erwartet man einfach auch noch Fitness. Und man selber an sich hat ja auch die Hoffnung und den Anspruch.
Ne? Ja. Haben Sie eigentlich auch schwangere Frauen, die zu Ihnen kommen? Ja, ne? Weil da stelle ich mir nochmal besonders schlimm irgendwie vor, als Sie gerade über so Alleinerziehende oder eben natürlich auch, wenn man schon Mutter ist oder was ist mit irgendwie Kinderwunsch oder Familie oder sowas. Aber Schwangerschaft schützt ja vor Brustkrebs nicht, also vor Krebs im Allgemeinen nicht, aber vor Brustkrebs nicht. Genau. Und das ist, glaube ich, nochmal eine ganz, ganz besondere Herausforderung.
Ja, ist auch ganz spannend, weil es wird immer wieder abgewogen und da muss auch gut beraten werden. Und da sind auch immer meines Erachtens, also ich versuche auch immer jeden zu ermutigen, der in irgendeiner Form noch unsicher ist, sich Zweitmeinungen einzuholen, weil es ist unser Körper, unser Leben.
Ja.
Aber wir haben das Wissen nicht. Wir brauchen eine gute Beratung.
Unbedingt.
Um uns unseren Weg dann einschlagen zu können. Und es gibt junge Frauen oder es gibt Frauen, Schwangere, wo dann während der Schwangerschaft die Chemo schon begonnen wird. Was man sich, was ich früher nie gedacht
nicht vorstellen
hätte,
kann.
Ne?
Nicht
aber dann überleben tatsächlich Mutter und Kind. Ich habe keine Ahnung über Erkenntnisse, inwieweit das bei den Kindern dann Folgen hat. Aber offenbar sind die dann trotzdem stabil versorgt. Das ist dann eher die Mutter, die vielleicht ein bisschen der Körper, der dann eher zu Schwäche neigt. Aber ja, das kommt schon vor. Ne? Aber wir haben auch viele Frauen, die dann entweder tatsächlich nicht gut beraten waren, weil sie noch schwanger werden wollen und in dem Moment aber so gelähmt waren, dass sie auch versäumt haben, nachzufragen oder vielleicht in dem Moment der Erkrankung ja gar nicht dran gedacht haben.
Nee, der Fokus ist ja auch ein anderer dann in dem Moment, logisch.
Genau. Und dann aber nach den Therapien, ja und jetzt soll ich Antihormontherapien nehmen und plötzlich überlegen sie sich aber beide, dass sie nun doch Familie gründen wollen und was jetzt? Ne? So, und dann wird vielleicht, dann kommt die Schwierigkeit, muss ich jetzt die Therapie aufhören, damit dann der Körper sich wieder einstellt, Östrogen produziert und ich dann doch schwanger werden kann. Oder erhöhe ich dann mein Rückfallrisiko? So, ne? Also das, da sind die Frauen schon sehr gefordert und ich finde, dass auch es ja immer schwieriger wird in den Krankenhäusern, egal in welchem Berufsbild, was die Zeit angeht, der Menschen, die mit uns Patienten umgehen. Also ich bin selber von Haus aus Krankenschwester, habe lange auch im Klinikbereich und ambulant gearbeitet und kann das ein bisschen einschätzen. Und es wird halt immer schwieriger, weil so sensible Themen, egal welche Krebserkrankung, schwierige Diagnosen, erfordern immer zeitgeschützten Raum für Aufklärung und Beratung. Und das ist
manchmal nicht so gegeben, ne?
Man kann es den Menschen nur begrenzt vorwerfen, dass das auch immer nicht immer glücklich umgesetzt wird. Ne?
Es wird ja auch nicht gut abgerechnet, ne, mit den Krankenkassen. Ne? Ja. Also wenn man dann bei der Gynäkologin sitzt und die hat halt irgendwie 5-Minuten-Slots irgendwie und mehr kann die auch gar nicht abrechnen, dann kann ich mir vorstellen, also gerade wenn es jetzt halt irgendwie besonders schwierige Diagnosen sind und ich in einer bestimmten schwierigen Lebensphase mich befinde und eigentlich habe ich total viele Fragen noch und die wimmelt mich eigentlich nur ab, weil sie sagt, naja, ne, die nächste Patientin, die sitzt da schon. Und das ist auch der Abrechnungsmentalität mit den Krankenkassen geschuldet, ne?
Genau.
Ganz klar.
Und das ist dann wirklich ein Gewissenskonflikt, in dem auch dann die Mediziner, das Pflegepersonal geraten, ne?
Und da übernehmen dann Selbsthilfeorganisationen oder Gruppen tatsächlich dann doch ein bisschen auch an Aufklärung, vielleicht auch nochmal zusätzlich Beratung, fangen dann vielleicht tatsächlich nochmal anders auf. Ne?
Ja.
Da können dann Fragen gestellt werden.
Ja, wobei ich auch glaube, dass das auch gar nicht von Ärzten zu leisten ist, weil ich glaube, Selbsthilfegruppen, das sagen ja ganz viele Betroffene, das ist einfach nochmal eine ganz andere Ebene, eine ganz andere Vertrautheit. Ne? Sind alle betroffen irgendwie. Und ich glaube, das können Ärzte nicht leisten.
Nee, das stimmt.
Aber
das
trotzdem
ist
sich Zeit nehmen.
Müssen sie auch nicht.
Nee. Genau, aber ne, sich Zeit nehmen und da in Ruhe drauf eingehen, das ist tatsächlich.
Genau. Und es gibt ja zertifizierte Brustzentren, die sich auch Dinge auf die Fahnen schreiben, die auch mit uns kooperieren oder mit anderen Selbsthilfegruppen. Aber sie müssen halt eben auch dran denken, zu verweisen an die entsprechenden Beratungsstellen.
Ja.
Und nicht nur draußen Flyer hinzustellen. Ich sage immer, dann gebt denen dann nochmal einen Laufzettel mit, was für Möglichkeiten sind. So wie auch einen Laufzettel über mögliche Nach- und Nebenwirkungen. Ne? Irgendwann hatte ich mal eine, die sagte, dann habe ich das und das Medikament frei verkäuflich genommen gegen Schmerzen oder Grapefruitsaft getrunken. Und dann haben sie im Chemoraum einen riesen Schimpfefinger gekriegt, weil das eben die Wirkung der Medikamente einschränkt.
Ja.
Also sehr wichtig, aber vergessen zu informieren.
Woher soll man es wissen?
Klar.
Oder mal eben mündlich im Nebensatz gesagt, aber bei solchen Themen kann man das eben nicht. Ne? Also da muss man schon nochmal anders drauf eingehen.
Ja. Ja. Martina, du bist ja auch selber an Brustkrebs erkrankt. Mhm. Wenn du jetzt so an die Zeit denkst, was hat dir persönlich besonders geholfen? Und damit meine ich jetzt gar nicht so besonders Grapefruitsaft oder irgendwelche Medikamente oder sowas, sondern einfach so in deinem Umfeld und sowas. Und worauf sagst du, ach Mensch, da hätte ich aber auch echt gut drauf verzichten können. Gibt's da irgendwas, ja, was dir einfällt?
Ja. Also, was immer ein bisschen schwierig ist, wenn ich mal mit dem Negativen anfangen darf, ist die eigentlich aus Verzweiflung der einzelnen Personen aus dem Umfeld gut gemeinten Ratschläge.
Ah, ja.
Ne? Du bist so eine starke Frau. Du schaffst das schon. Mhm. Oh, von meiner Freundin, der Freund, dessen Frau, die hatte mal. Und da mach auf keinen Fall dies oder das. Mhm. Oder irgendwer anders war auch mal erkrankt, die ist dann gestorben. Also solche Dinge, die Menschen meinen das gar nicht aber sagen einem manchmal aus ihrer eigenen Unsicherheit oder Verzweiflung heraus Dinge, die ja eigentlich niemand hören will.
Ja.
Oder was auch sehr anstrengend war, war, wir sind im Zeitalter des Handys, WhatsApp, schnelle Nachrichten. Die lieb gemeinten 3-4 Worte, wie geht es dir, wenn es dann durchgedrungen ist, dass wir erkrankt sind? Und das kann richtig in Stress ausarten, weil das meinen dann vielleicht, wenn man gut vernetzt ist, ganz viele, bis zu 50 Leute, ganz lieb und nett. Und man ist gerade gar nicht in der Lage, auch nur einem zu antworten.
Ja.
Ne? Und ich habe halt gelernt, und das kommunizieren wir auch immer wieder, dass so wichtig ist, wenn einen irgendwas belastet oder nicht belastet, das auch zu sagen.
Mhm.
Und das ist gar nicht so leicht. Und das ist auch für das Umfeld nicht so leicht, das zu hören.
Mhm.
Also es wollen ja auch alle irgendwie unterstützen.
Mhm.
Ne? Und dann sagt jemand, ja, dann komme ich vorbei. Nein, mir geht's gerade nicht gut. Ja, ich setze mich einfach nur neben dich.
Ja.
Und ich möchte aber nicht, dass du mir zuguckst, wie es mir schlecht geht.
Ja.
Ne? So,
ja.
Und dann habe ich die Person verprellt. Und vielleicht ist das aber jemand, der einfach nur sich selber hilflos fühlte. Ne? So, und dann ist das wichtig, das passiert, dass man das hinterher nochmal aufarbeiten kann. Ne? Und ich sage unseren Mädels jetzt immer, wenn dir irgendjemand Hilfe anbieten will, dann gib denen irgendwelche Aufgaben.
Ja.
Wenn du 5 Leute verschiedene Dinge einkaufen schickst für dich oder wenn du sagst, meine Fenster sind schon lange nicht mehr geputzt worden, ja bitte, ne? Dann verteil Aufgaben, mach die Menschen glücklich. Mhm. Und das muss ja nicht nah an dir sein, das kann ja auch irgendwas anderes sein. Ne? So.
Ja.
Ja, solche Dinge. Und was natürlich, ich hatte eine sehr gute Freundin, die selber auch schon betroffen war, die einfach für mich also eine ganz große Stütze war. Also ich bin auch selber mit einer familiären Vorgeschichte geprägt und habe auch meine Mutter im gleichen Alter wie ich war, als ich meine Diagnose bekam an Brustkrebs verloren damals. Und ich bin halt selber in so eine Panik verfallen.
Total, kann ich mir vorstellen.
Weil ich sie auch begleitet habe als junge Frau. Und diese Freundin war einfach für mich da, weil der musste ich nicht viel erklären, wenn ich gesagt habe, das war für mich ein Schock, da hatte ich Angst oder da steht mir bevor. Und sie konnte mir ein paar Tipps geben. Bei ihr wusste ich, sie hat das nicht irgendwo gehört, sie hat es durchlebt. Und Nicht-Betroffene können Gott sei Dank nicht nachvollziehen, das Gott sei Dank meine ich ernst, dass die eben sowas mal nicht, solche Ängste, solche Situationen, das ist ja schon der Boden unter den Füßen weg, nötig leben mussten, die können es eben nicht nachvollziehen und dann ist es sehr schwierig, ihnen das zu erklären oder sie und auch zu anstrengend, sie vielleicht abzuholen und das hat mir sehr gut getan und meine Freundin gab mir dann auch eigentlich so den Impuls, wie gut das tut, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen.
Ja.
Und ich hatte aber immer gesagt, ich gehe niemals in eine Selbsthilfegruppe. Niemals.
Weil was war denn deine Erwartung? Die bemitleiden sich alle selber?
Ja, wir sitzen da im Kreis. Guten Tag, ich bin Martina.
Ja, und dann sagen alle, hallo Martina. Ja.
So. Und das war meine Vorstellung von Selbsthilfearbeit.
Okay.
Gruppen treffen und gegenseitig sich bedauern. Und dann durfte ich ganz schnell, weil die Pinken Zitronen waren ja sofort auch bei Facebook, damals anfangs, präsent und dann durfte ich da verfolgen, wie pink und bunt und lebhaft, obwohl die Angebote da ja noch gar nicht so ausgereift waren. Mhm. Das war und das hat mich neugierig gemacht. Und dann habe ich mich halt an die gewendet. Mhm. Ne? So. Und naja, das Pink ist ja auch die Farbe für Brustkrebs, mhm, oder gegen Brustkrebs, ja, so Aufklärung. Ja. Und der Pinktober ist ja auch ein Begriff, mhm, ne? Ja. Der Monat des Brustkrebses. Und so habe ich mich dann an die gewendet und dann überschlugen sich eigentlich die Ereignisse. Mhm. Wir haben, plötzlich stand das Paddeln als Angebot da. Wir, mhm, haben eine Laufgruppe gegründet, eine Yoga-Gruppe und ganz viele andere Aktionen. Mhm. Die Frauen, die sich aktuell in Therapie befinden, jeweils treffen sich einmal im Monat zu einem gemeinsamen Frühstück. Mhm. Zur Corona-Zeit haben wir das dann online, ja, gemacht, wo sie sich austauschen können, weil die Frauen in Therapie haben, mhm, wieder andere Themen als die, die so wie ich jetzt schon länger aus der Therapie raus, mhm, sind. Die Frauen, die vielleicht metastasiert sind, mhm, also eben nicht wieder geheilt sind, mhm, aber vielleicht durch Langzeittherapie wunderbar stabil gehalten, mhm, werden können. Die haben wieder andere Themen. Mhm. Und so haben wir eben verschiedene Gruppen, die entweder zusammen Unternehmungen machen oder wir organisieren Aktionen oder sich zum Sport treffen. Ne, unsere Laufgruppe, die Pink Runners, die haben einen Slogan, dem Krebs immer einen Schritt voraus.
Ja.
Die Paddelteams, da haben wir inzwischen am Maschsee, am Hannoverschen Kanu-Club, mit dem wir da, mhm, kooperieren, wo wir beheimatet sind sozusagen. zwei Pink-Teams, uns Pink Dragonistas, die, mhm, wir seit 2017 dabei sind. Und ja auch international dann,
ja, ja, sehr erfolgreich
in Kategorien unterwegs sind, also auch durch eine gute Außendarstellung dann eben der Welt, mhm, zeigen können, Pink Power, mhm, was da so alles möglich ist. Aber wir haben eben noch unser Schwesterteam, die sind 22 gegründet worden, weil die Nachfrage so groß ist.
Ach, okay.
Ah, okay.
Dass wir inzwischen am Standort Hannover am Maschsee an die 60,
wow, Wahnsinn,
pinke, mhm, Frauen sind, in, ja, zwei pinken Teams, die aber auch viel mal gemeinsam im, mhm, Boot sitzen und so. Mhm. Ja.
Und das hat dir auch selber nochmal geholfen irgendwie, ja, so, ne? Das glaube ich.
Und ja, es ist eben auch so, wenn sich die Laufgruppe trifft oder wenn sich die einzelne Gruppe treffen, die Akutgruppe beim Frühstück, die sich die gespritzten Zitronen nennen, damals auch selber, oh, ausgedacht. Ja, im Sinne von, ja, irgendwas, ja, kriegt man immer, ja, eine Spritze, ne?
Ja,
oder
stimmt,
die Chemotherapie. Oh, also Gott, haben wir eben gesagt, ja, dann, wir sind halt in der Phase, dann heißen wir,
ja,
so.
Ja, die gespritzten, mhm, Zitronen, ja.
Zitronen,
ja,
genau. Die sprechen vielleicht noch mal ein bisschen mehr, weil sie sich auch gegenseitig, ich habe gerade das oder das steht mir bevor, mhm, und dann Erfahrungen austauschen. Aber ansonsten treffen wir uns eben auch, gerade auch die Sportgruppen. Und dann steht nicht das Thema Krebs im, mhm, Vordergrund, sondern das Miteinander Dinge gestalten,
mhm,
oder ja auch miteinander aktiv sein, mhm,
ja,
aktiv am Leben teilhaben, mhm, teilnehmen.
Mhm.
Ne? Wir haben auch noch die sogenannten Lemon Kids. Weil unsere Frauen, ah, haben ja auch betroffen, also unsere betroffenen Frauen haben, yeah, ja auch Kinder.
Yeah.
Ah, okay.
Und, mhm, auch da versuchen wir immer wieder mal Aktionen anzubieten, dass auch die Kinder gemeinsam, mhm, unterwegs, mhm, sind. Meistens mit den Mamas, mhm, ne? Da waren wir schon mal im Zoo, im, mhm, Seenidipark. Früher haben wir dann auch mal jetzt habe ich gerade ein kleines Lücke im Hirn. Von der Caritas, wie heißt es denn?
Von der,
egal,
Caritas?
Ja. Waren wir auch mal unterstützt, dann, dass wir dann auch tatsächlich mit einer Psychologin zusammengearbeitet,
ah, ja,
haben,
okay,
die diese Gruppe begleitet hat.
Mhm.
Ja.
Mhm. Mhm.
Naja, so ist das halt, ne? Also man nennt, mhm, es auch Chemobrain.
Das, okay,
ist dann so ein paar Hirnzellen, ne, die, ja, am Schwächeln,
oh,
sind.
Gott.
Ist auch nicht schlimm.
Aber ich, ja, finde es total wichtig, weil das vergisst man ja, glaube ich, halt auch immer irgendwo. Denn so eine, also ob das jetzt so eine Krebserkrankung ist oder auch eine andere schlimme Erkrankung, mhm, die ja dann Frau, Mann irgendwie trifft, das trifft ja dann auch immer irgendwo den familiären Bereich.
Absolut.
Ne? So, ja. Und gerade dann, wenn natürlich Kinder, jüngere Kinder noch mit im Spiel sind, dann finde ich es umso wichtiger, dass man da natürlich auch den Fokus drauf legt und eine Unterstützung, ja, anbietet. Ne?
Jüngere Kinder oder auch ältere Kinder, mhm, weil auch Kinder, die dann, was weiß ich, aus der Grundschule gerade rauskommen, mm, oder Jugendliche,
mm,
die kriegen ja auch sehr bewusst mit, was da passiert.
Na klar.
Und wir versuchen auch zu ermutigen, darüber, mm, zu reden,
yeah,
weil Kinder sind so sensibel, mm, Und dann ist besser, sie mit ins Boot zu holen. Mhm, und wir erleben auch immer wieder Frauen, wo dann die ganze Familie dann auch ein Event daraus macht, wenn man schon in der Situation ist und dann eben gemeinsam, als dann der Haarausfall beginnt, Mamas Haare vom Kopf nehmen oder so. Aber das hilft eben auch und schweißt auch zusammen.
Ja.
Oder der Mann selber sich dann auch mit Latze rasiert oder so. Ne? Und solche Dinge sind ganz, ganz wichtig. Und deshalb liegt uns eben auch am Herzen, nicht nur im Kreis zu sitzen, sondern eben einfach auch aktiv zu sein und das Gemeinsame zu fördern.
Ja.
Zumal es auch aufgrund mehrerer Studien die Erkenntnis gibt, dass das Rückfallrisiko maßgeblich sinkt, wenn man dreimal in der Woche eine halbe bis eine Stunde am Tag optimalerweise draußen sich sportlich betätigt. Und mit dem Laufen und in der Sommergruppe trifft sich auch die Yoga-Gruppe in den Sommermonaten mal draußen.
Ja.
Und mit dem Paddeln haben wir da ja auch schon mal schöne Angebote.
Ja, das stimmt.
Die lokale Unterstützung, also so, dass ihr euch gegenseitig im Grunde halt unterstützt und Hilfsangebote bietet, das ist ja das eine eurer Arbeit. Aber ihr macht ja bestimmt halt auch viel Öffentlichkeitsarbeit, habe ich auf eurer Seite gesehen, genau. Wie ist denn das, wenn du jetzt so ein paar Wünsche hättest an die Politik oder aber auch an die Gesellschaft, also an uns alle, wie man im Grunde halt tatsächlich gerade auch jüngere Frauen, die an Brustkrebs erkrankt sind, besser unterstützen kann, wie man ihnen besser helfen kann, was wäre das? Was würdest du da in den Fokus rücken? Ein paar Punkte haben wir ja, glaube ich, schon erzählt, ne?
Genau. Also natürlich wäre es Optimum, wenn Ärzte, Pflegekräfte oder Brustzentren oder es ist im Grunde egal, welche Krebs, welche onkologischen Erkrankungen, wenn diese Zentren Raum dafür bekommen und was Ärzte und Pflege im Alltag nicht leisten können. Es gibt ja nun mal auch psycho-onkologische Berater.
Ja.
Aber wenn ich in einem Zentrum nur zwei habe, wo enorm viele Patientinnen oder Patientinnen sind und dann ist einer davon dauerkrank und der andere hat mal ein Recht auf Urlaub oder wie auch immer die Situation ist, dann ist das nicht zu bewältigen.
Naja.
Und dann wird das auch wieder so ein Abfertigungscharakter. Wissen wir alle, nirgendwo ist Geld da und dass das schwierig ist, aber natürlich wäre das was, wenn diese Menschen stabilisiert werden, gut betreut werden, dann ist es für alle Beteiligten besser zu leisten und da würde ich persönlich mir einen anderen Rahmen wünschen, natürlich. was sehr schwierig ist, ist, wenn ich jetzt von meiner eigenen Situation ausgehe, man kriegt ja beispielsweise, was den Grad der Behinderung angeht, automatisch einen gewissen Status, in der Regel 50%. Man sagt ja gar nicht 50%,
genau,
sondern 50. Den Grad der Behinderung von 50. Für diese 5 Jahre und dann nach der sogenannten Heilungsbewährung, wenn man nicht metastasiert ist, großes Glück, dann darf man demütig sein. Ich bin auch sehr dankbar und demütig, dass das so ist. Aber was eben leider gar nicht zählt und ein Riesenkampf ist, den ich auch durchlaufen habe, erfolglos, ist eben tatsächlich, dass es Menschen gibt, die sind metastasiert und leben Gott sei Dank noch sehr lange stabil, aufgrund toller Therapien oder hat mal einen Lymphknotenbefall und das ist aber alles erfolgreich wegtherapiert worden. Aber es gibt eben ganz viele, die haben enorme Nebenwirkungen und Nachwirkungen. Ein ausgeprägtes Fatigue-Syndrom, Polyneuropathien, also Nervenschädigungen, das taube Hände, Füße, manche können sogar nur ganz schlecht laufen. Und die Menschen müssen so kämpfen. Aber dieses Antragswesen, ich habe das Gefühl, also das ist aber, ich schmeiß das jetzt mal ganz provokant in den Raum, meine ganz persönliche Meinung oder meine Wahrnehmung oder mein Gefühl, dass ich manchmal denke, diese Sachbearbeiter kriegen Provision für ihre Ablehnung.
Schön, dass du das so sagst.
Martina Scherles Wahrnehmung, irgendwo zitiert.
Naja, wir hatten das ja vorhin auch schon in dem Fall und wir haben das eigentlich fast in jeder Folge auch. Ne? Also wir machen ja für ganz viele Betroffene auch Anträge oder wenn sie die noch selber machen, gehen wir für sie in den Widerspruch und all das, was da hinten dran hängt. Also du hast das jetzt mit der Provision gesagt, aber ne, wir haben natürlich schon irgendwie, also wir würden nicht abstreiten, dass da auch zum Teil ne, ökonomische Erwägungen hinterstecken, hinter vielen.
Ist natürlich auch verständlich, weil wenn jemand Dinge durchbekommt oder gerade auch was die Rentenversicherung angeht, bei Erwerbsminderungsrente, ist natürlich auch ein erheblicher Kostenfaktor, wenn die Kassen leer sind oder ist ja gerade bei der Politik auf dem Tisch. Ne?
Ja.
So, und dann ist natürlich jeder Mitarbeiter ein toller Mitarbeiter, der eine Quote hat, wo nicht so viel durchgeht, ist meine Idee dabei.
Ja,
ne?
So. Ja. Das ist, und ich glaube, da hast du ein Stück weit auch tatsächlich recht, aber richtig ist es halt tatsächlich und gerecht ist es tatsächlich
ist es auch nicht.
Deswegen genau. Ne, machen wir unter anderem auch diesen Podcast, aber das kann ich mir tatsächlich vorstellen. Das heißt, du hast dein GDB, also der wurde dann nach den 5 Jahren wieder aberkannt.
Runtergekürzt.
Mhm.
Naja, er wurde erstmal für die Brustkrebserkrankung wurde er komplett aberkannt.
Okay.
Und dann habe ich halt gekämpft, dass meine anderen Diagnosen beziehungsweise die damit einhergehenden Einschränkungen, also ich bin jemand, ich traue mich, Widerspruch einzulegen. Mhm. Ich traue mich, ein Formular auszufüllen. Mhm. Aber alleine dann den Menschen auch aufzuzeigen, sie müssen diese und jene 20 Anträge und Formulare einreichen, sondern wenn sie damit Schwierigkeiten haben, gibt es die und die Stellen, die sie dabei unterstützen.
Ja, genau.
So.
Deswegen der SOVD.
Genau. Da finde ich, bei sowas, das ist ja wie bei den Krankenkassen, hört immer das Positive auf. Die vermeintlichen Gesundheitskassen vergessen, ihren Betroffenen oder ihren Kunden auch mitzuteilen, was sie denn für Möglichkeiten haben, um gesund zu bleiben. Also ich habe früher einen ambulanten Pflegedienst geleistet. Da habe ich auch gedacht, arbeite ich jetzt bei der Krankenkasse oder bin ich hier in der Pflege die Leitung? Weil wir ganz oft eben diese Informationen dann übernommen haben, die Beratung, was sie überhaupt für Möglichkeiten haben. Ja. Die Menschen, die ihre Einschränkungen im Alltag haben.
Und die Leistungsträger haben ja auch eine Informations- und Beratungspflicht eigentlich, ne? So, das steht ja auch im Gesetz drin.
Kontrolliert
und
das.
Da gebe ich dir recht. Das ist tatsächlich, das merken wir auch immer wieder bei uns in der Beratung. Das ist halt wirklich ein großes Problem und haben wir in dem Fall vorhin auch mit der Krankenkasse gehabt, mit den Medikamenten, ne?
Was ich auch erlebe und wo ich auch ganz viel Frust erlebe, ist, auch bei unseren Frauen. Ich verfolge eben auch noch, also wir haben noch ein kleiner Schlenker. Wir haben die Kommunikation und den Austausch unter den Mädels, wie wir immer sagen, bei uns in der Gruppe, erfolgt eben überwiegend auch über verschiedene WhatsApp-Gruppen. Mhm. Steht eine Aktion an. Ich war jetzt zum Beispiel mit einer kleinen Gruppe im Malcafé oder mit einer anderen Gruppe in einer Pinselbude. Und dann machen wir temporäre WhatsApp-Gruppen, dass die sich dann kurz austauschen können, Bilder austauschen können. Und so haben wir auch dauerhafte WhatsApp-Gruppen. Einmal mit allgemeinen Informationen über Termine und Aktionen oder Möglichkeiten, aber auch mit für unsere Akutmädels die sogenannte Sabbelgruppe, wo gesabbelt wird und sich ausgetauscht wird. Und da hören wir das eben auch immer wieder. Es wird begrenzt über Reha-AHB-Möglichkeiten aufgeklärt. Mhm. Die wenigsten wissen, dass sie auch eine Chance haben auf eine zweite onkologische Reha, gerade wenn da noch Einschränkungen sind. Was ich von der Absicherung schwierig finde, ist, einerseits wollen wir eine gute Vorsorge und Früherkennung und der politische Auftrag kann nicht beim Ehrenamt liegen.
Mhm.
Aber wenn es dann darum geht, dass jemand sagt, ich habe da eine Disposition, eine familiäre oder ich habe da was und das macht mich unsicher. Nein, sie sind zu jung, das kann ja gar nichts sein. Hören immer wieder Frauen und müssen teilweise erkämpfen, dass sie dann zur Mammographie oder zum Ultraschall dürfen. Auch das kommt vor. Und ich sag mal, mein Krebs wurde Gott sei Dank, der nicht in der Mammographie sichtbar war. Ich war schon ab 30 regelmäßig aufgrund meiner Vorgeschichte. Es ist nicht nur meine Mutter betroffen gewesen. Aber in der Mammographie war es nicht sichtbar, aber im Ultraschall.
Ach, okay.
Aber ein Standard-Ultraschall ist kein Standard-Vorsorge.
Ja.
Na, wie sagt man?
Ist eine Vorsorgeleistung. Keine Vorsorgeleistung.
Ja. sondern in der Regel kostet das zusätzlich.
Das muss man,
ich sage immer richtig.
Ja. Muss man extra bezahlen.
Und ich sage immer, Mädels, ja, lasst nicht locker. Das darf es euch wert sein. Mhm. Ne? Weil ich kenne sehr viele, das hängt von der Struktur der weiblichen Brust ab. Was man auch sehr schön an der Zitrone sehen kann. Die eine, das sind die Fasern, die Gänge, und die eine hat mehr Drüsengewebe, die andere weniger und mehr oder weniger prall. Und mal ist die Bildgebung Mammographie klarer und kann das besser gestalten. Und mal ist es der Ultraschall, das Sonum.
Aber ist das nicht eine Sache der Gynäkologin? Wie sie das anordnet?
Da sind wir wieder bei dem Thema Abrechnung. Ich habe eine, also ich habe natürlich kann, ich sage auch den Mädels manchmal, sag, da tut's dir weh.
Ja.
So. Ne?
Ja, klar. Ja,
und dann hat deine Ärztin Indikation, dann da genau zu gucken.
Ja.
Aber das vergisst man ja dann auch mal. Ne? Aber es ist eben auch nicht Standard.
Das stimmt. Ja.
Und so, das ist so ein Punkt. Oder was kann man tun für junge Menschen? Also, wenn jemand einmal an Krebs erkrankt war, dann haben die Schwierigkeiten im Sinne von Berufsunfähigkeitsversicherung oder Lebensversicherung.
Das stimmt.
Einerseits soll man für seine Rente zusätzlich sorgen, aber andererseits haben die dann Schwierigkeiten. Die Prämien sind deutlich höher, wenn sie überhaupt aufgenommen werden in eine solche Versicherung. Mhm. So solche Dinge. Das, das finde ich einfach auch schwierig. Ne?
Ja.
Und ich könnte jetzt sagen, ja Gott, ne, also bei mir ist das jetzt egal, aber gerade weil diese jungen Menschen ja häufig schon betroffen sind, ehe sie überhaupt für sich irgendeine Vorsorge treffen konnten, ist das manchmal wirklich grenzwertig, und da bin ich sehr, sehr unglücklich.
Ja.
Und eben auch in Richtung, wenn junge Frauen betroffen sind, das ist ja nicht nur der Brustkrebs, das kann auch der Eierstockkrebs sein.
Ja, ja.
Oder so. Dann zu gucken und auch offensiv zu sagen, wie ist das bei Ihnen mit der Familienplanung?
Ja.
Ist ja nicht so, dass die Möglichkeit nicht da ist, Eizellen einzufrieren.
Ja.
Aber auch das ist ja ein kleiner Eingriff. Da hängt einiges dran, also es ist das mit nicht unerheblichen Kosten verbunden.
Das kostet Geld, ja.
Und die Mädels müssen kämpfen. Manchmal übernimmt es die Krankenkasse oder anteilig, da bin ich jetzt nicht genau im Thema. Aber das sind so Sachen, ne, wollen wir Nachwuchs für unsere Rente oder nicht? So, ne?
Ja,
also da kann man, glaube ich, noch eine Menge tun, und ich weiß einfach nicht. Wir sind ja alle auch nur Menschen, oder die Pflegekräfte in den Brustkrebszentren, wie man besser noch gestalten kann, dass eben unterstützende Organisationen wie zum Beispiel SOVD oder Krebsgesellschaft oder so, dass man das noch besser parat hat. Ne?
Ja.
Also ich glaube, wir sind da schon ganz gut aufgestellt, aber
noch Luft nach oben.
Ja, geht trotzdem noch mehr.
Weil nicht jeder landet bei uns.
Das stimmt.
Ja. Na, deswegen machen wir genau diesen Podcast zu diesem Thema. Genau deswegen haben wir dich eingeladen, damit du was über eure tolle Arbeit erzählen kannst. Gibt es denn noch irgendwas, was du dir von der Gesellschaft irgendwie wünschen würdest? Also so von Nicht-Erkrankten. Du hast ja vorhin schon erzählt, was dir so ein bisschen Schwierigkeiten gemacht hat für dich persönlich. Aber gibt es so Sachen in der Gesellschaft, wo du sagst, also diese eine Sache, wenn sich das für Betroffene ändern könnte, so der Umgang der Gesellschaft mit ihnen, das wäre klasse.
Ja, das ist ja, also ist ja alles so ein bisschen schwierig. Wir sprechen ja auch heute irgendwie, also das Thema, das Wort Emanzipation ist ja inzwischen schon steinalt. Aber die Frage ist, inwieweit ist das wirklich gelungen? weil so familiäre Strukturen sind ja immer noch recht ähnlich, weil in der, also wenn wir jetzt wieder bei Gesellschaft und Politik auch sind oder Volkswirtschaft, ist ja immer noch, ich war auch länger in Führungspositionen tätig, aber als Frau muss man mehr kämpfen, gleichgestellt mit Männern zu sein und so weiter. Also das ist natürlich das eine, überhaupt erstmal die Frau weiterhin als gleichwertige oder gleich anerkannte Wesen zu sehen, geschlechterneutral, wenn man jetzt so mal will. Muss man ja heute auch alles mit einbeziehen. Aber es, also ich habe das ja vorhin schon so angedeutet, irgendwie gehört ja, also eine Frau ist nicht nur eine vollständige Frau, wenn sie Haare, optimalerweise lange Haare auf dem Kopf hat und zwei Brüste hat. Holz vor der Hütten macht eine Dirndlberechtigung, ne? Da unten im Süden, so ungefähr. Und das sind einfach schon so Sachen, da geht's eben schon los. Und das ist auch hochspannend. Ich weiß nur, als ich meine Diagnose bekam, habe ich zeitgleich ein Perückenrezept in die Hand bekommen. Und dann wusste ich aber noch gar nicht, also und jetzt, ne? Also wie schnell muss ich denn jetzt los? Oder wann habe ich denn damit zu rechnen, dass die Haare ausfallen? Und muss ich das denn überhaupt? Also mir wurde schon suggeriert, eine Frau muss Haare auf dem Kopf haben.
Ja. Ja.
Das ist lieb gemeint, ne? Damit ich die Sicherheit habe. Aber sowas, es passiert ja immer mehr, aber dass das Enttabuisieren und das Aufklären einfach noch mehr platziert wird und gelingt, durchzudringen zu den Menschen, ne? Dass eben ob das eine Frau ohne Brust oder ein Mann ohne Hoden ist, das ist ja dann im Grunde auch egal. Es sind trotzdem noch vollwertige Menschen. Und das Bild würde ich einfach so gerne ein bisschen auflockern und durchbrechen. Und ich glaube, das ist wirklich nicht einfach, weil wir einfach so gelähmt sind in unseren Tabuthemen, die so schwer durchbrochen werden.
Ja, ja. Bisschen weg von dem absoluten Perfektionismus, ne?
Ja, genau.
Ja. Jeder ist halt irgendwie liebenswert und jeder ist ein toller Mensch, egal wie er im Grunde halt aussieht oder was er halt für Schwächen hat oder was er für eine Behinderung hat oder Erkrankung hat.
Genau, ja. Ja. Und so gibt's ja auch, das sagen wir auch immer, das ist zum Beispiel auch was, manchmal, wenn es dann heißt, was, du hast Krebs? Und dann kommt als nächster Maßstab, wie groß war denn dein Tumor? Oder wie groß ist denn dein Tumor? Weil der Trugschluss besteht, an der Größe eines Tumors wird ermittelt, wie gravierend die Erkrankung ist.
Okay.
Ist auch nichts Verwerfliches, wenn man sich damit noch nie beschäftigt hat. Aber dann ist das auch plötzlich in unserer WhatsApp-Gruppe, in dieser sogenannten Sabbelgruppe ein Thema, wo wir dann manchmal vom Vorstand sind wir drei Frauen, die das noch begleiten. Ein
bisschen moderieren, ne?
Ja, müssen wir sehr wenig. Die tragen sich ganz wunderbar, aber ab und zu muss man mal eingreifen, dass wir dann eben auch noch mal sagen, die Größe hat vielleicht was zu sagen, aber muss sie nicht.
Ja.
Mein Tumor war kaum sichtbar oder tastbar. Da war aber höchst aggressiv und schnell wachsend. Und dass also egal, welcher da ist, immer gleich wichtig ist, aber dass wir auch nicht vergessen, dass wir verschiedene Menschen mit verschiedenen Körpern sind. Das ist so wie die Angst vor der Chemo und den Nebenwirkungen. Wenn was bevorsteht, wie war denn das bei dir?
Ja, ja.
Na, kann man mitteilen, was kommen kann? Aber wir sagen immer so schön, alles ist ein Kann. Aber es muss nicht eintreten.
Ja.
Ne? Es ist gut, informiert zu sein und gerüstet zu sein. Aber das ist eben auch, was wir immer sagen, fragt und teilt auch mit, wenn ihr wieder bei der Chemo oder bei der Therapie seid, was ihr für Schwierigkeiten hattet, weil man wird nicht aktiv aufgeklärt, die Nebenwirkung könnte kommen und dann hilft das. Also in manchen Punkten schon, aber es kommen ja viel mehr Sachen dazu.
Ja.
Plötzlich sind alle Schleimhäute kaputt und dazu gehören eben auch Nase, Mund, Rachen, aber eben auch Intimbereich. Ne? So, und da spricht man nicht so gerne drüber.
Stimmt.
Und, ja, so. Enttabuisieren ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Der Tod ist ein Tabuthema.
Das stimmt,
Krebs ist ein so angstbesetztes und angstbelegtes Thema. Und das können wir nur durch solche Aktionen, dass wir drüber reden, durchbrechen.
Ja.
Deshalb sind wir auch dankbar gewesen als Verein, dass ihr uns eingeladen habt.
Sehr gerne.
Weil man ja nicht immer so eine Plattform hat. Ne?
Genau.
Ja, deswegen ist so eine Plattform ja auch sehr, sehr nötig. Martina, vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns warst auf dem Ponyhof mit den pinken Zitronen.
Genau.
Sehr gerne. Danke.
Vielen, vielen Dank auch für eure tolle Arbeit. Wir werden alle wichtigen Infos bei uns in den Shownotes verlinken, damit jeder nochmal irgendwie gucken kann, was ihr irgendwie so anbietet oder wenn jemand Hilfe braucht oder so, weiß, an wen er sich irgendwie wenden kann. Katharina, dir danke ich für die heutige Folge.
Danke, Steffi.
Und danke. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen
Sehr
Dank,
gerne.
Martina. Tschüss.
Ja, danke. Tschüss.
Tschüss.
Das war er, der Podcast des SOVD Niedersachsen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir freuen uns über Ihre Kommentare und Bewertungen. Oder schreiben Sie uns gerne eine E-Mail mit Ihren Wünschen und Anregungen. Wir werden uns weiter für mehr soziale Gerechtigkeit einsetzen. Seien Sie dabei!